Ich möchte euch bitten, einmal aufzustehen, dass wir vor unseren Herrn und König treten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr und du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und so stehen wir vor dir und beten darum, Herr, dass du, der du tot warst und wieder lebendig bist, unsere Herzen heute Morgen bewegst, unseren inneren Menschen bewegst, dass wir nicht so bleiben, wie wir hier hingekommen sind, sondern dass unser Denken verändert wird, unsere Überzeugungen verändert werden, indem wir deine Herrlichkeit und deine Größe sehen und dass wir verändert werden, das mitnehmen dürfen in die kommende Woche. Schenk du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Wer kennt sich so ein bisschen mit der Krönungszeremonie in England aus? Hat das jemand 2023 verfolgt bei Charles III.? Können wir ganz froh sein, denn davor, die letzte Krönung war 70 Jahre her. Die haben wir, wenn überhaupt, nur ganz vage miterlebt. Im Groben und Ganzen läuft das wie folgt ab. Der Monarch, der König werden soll, der nimmt auf dem Staatsstuhl Platz. Es erfolgen Begrüßung und Einleitung und der Erzbischof von Canterbury geht dann zur Ost-, zur Süd-, zur West- und zur Nordseite der Kathedrale und bittet um die Anerkennung mit folgenden Worten. Ich präsentiere euch hiermit König Charles, euren unumstrittenen König. Seid ihr alle, die ihr heute gekommen seid, um ihm zu huldigen und zu dienen, bereit, dasselbe auch zu tun? Und diese Worte werden von jeder Seite bestätigt mit Gott schütze König Charles in dem Fall. Und heute geht es auch um fast eine Art Krönungszeremonie. Wir haben schon in der Einleitung davon gehört, dass Jesus Christus als König, als Sohn Davids ausgerufen wurde. Und mit dieser Predigt möchte ich deine Anerkennung des Königs erfragen. Und ich präsentiere euch Jesus Christus, den unumstrittenen König, den Erhabenen, den Siegreichen, den Vollkommenen und Gnädigen. Wir sind heute hier zusammengekommen, um ihm vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben, aber vielleicht auch wieder neu, unsere Anbetung zu bringen. Wir wollen ihm dienen und uns unter seiner Herrschaft beugen. Seid ihr alle, die ihr heute hier seid, bereit, dem König aller Könige, Jesus Christus, allein zu dienen? So, lasst uns diesen Bibelabschnitt lesen aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19, wo wir drei Aspekte über den König aller Könige finden, damit du ihm dein Leben unterstellst. Drei Sachen über unseren König, den König aller Könige, mit der Absicht, dass wir ihm unser Leben bewusst wieder neu, gerade nochmal rechtzeitig, wie auch immer, unterstellen. Johannes 12, Vers 12. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna! Gepriesen sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Worte des lebendigen Gottes. Und die Titelfrage dieser Predigt lautet: Ist Jesus auch dein König? Es geht um dich persönlich. Ist Jesus auch dein König? Und dazu diese drei Aspekte aus diesem Abschnitt, aus dem Text: Die Bekanntmachung des Königs, und ich habe sie jeweils verknüpft mit einem Aufruf. Er wird bekannt gemacht. Er ist der König, darum verehre ihn. Er wird bestätigt als König durch eine alttestamentliche Prophezeiung. Und da ist der Aufruf an dich, vertraue seinem Wort. Und als letztes die Beglaubigung des Königs, eben durch das Zeichen, das er getan hat. Er ist der Messias und der König. Und darum ist mein Aufruf, folge ihm ganz nach. Drei Aspekte über den König aller Könige, damit du ihm dein Leben unterstellst. Und der Text liefert uns die Grundlage über die Bekanntmachung, die Bestätigung, die Beglaubigung des Königs. Dieser Einzug in Jerusalem von Jesus Christus, und Jesus ist der König, der vom Volk bewundert wird, der durch die Schrift, zumindest rückblickend dann aus Sicht von Johannes, bestätigt wurde und der beglaubigt wurde durch das, was er getan hat. Er hat ein Zeichen des kommenden Retters gezeigt, die Auferweckung des Lazarus. Und all das dient dazu, das ganze Johannesevangelium, dass du glaubst, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und auch der König ist. Darum schauen wir uns diesen ersten Aspekt an, die Bekanntmachung des Königs und mein Aufruf, verehre ihn. Die Begebenheit ist ja ziemlich am Ende des Wirkens Jesu. Wir befinden uns schon eine Woche vor seiner Auferstehung, also 5 Tage vor seinem Tod. Es ist Palmsonntag, so nennen wir das heute. Kurz zuvor hat Jesus Lazarus aus den Toten auferweckt. Wir haben letzte Woche noch gehört, dass er bei Martha und Maria und Lazarus wieder zu Hause war. Und durch dieses Wunder hat er sich als Sohn Gottes offenbart. Und das ist natürlich weit, weit, weit rumgegangen. Viele haben das mitbekommen. Dieser Tag, am folgenden Tag, wie es hier steht, ist eben der Tag nach dem Sabbat, als Maria Jesus gesalbt hat mit einem sehr teuren Öl. Und da war schon einiges an Volk dabei. Und dieses Volk geht nun an diesem Tag in Richtung Jerusalem. Aber viele in Jerusalem haben das gehört und kommen aus Jerusalem ihnen entgegen auf dieser kurzen Strecke von 3 Kilometern. Sie sind alle da oder viele sind da. Man geht sogar teilweise aus, dass bis zu mehreren Millionen, 2 bis 3 Millionen Leute da waren in dieser Stadt Jerusalem. Weil über 260.000 Lämmer, so ist es überliefert worden, zum Passafest geschlachtet worden sind. Also schon eine Menge, die da draufgegangen ist, als Erinnerung daran, dass Gott mit Macht und Herrlichkeit sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Dass er durch dieses geschlachtete Lamm damals bei dem Volk Israel in Ägypten dafür gesorgt hat, dass der Engel eben nicht bei ihnen den Erstgeborenen tötete. Und Jesus kommt auch, um dieses Fest zu feiern, sich daran zu erinnern mit seinem Volk. Und wir lesen davon, dass sie hören, dass Jesus kommt. Sie nehmen Palmzweige, sie gehen hinaus auf die Straße entgegen und sie machen ihn bekannt. Sie rufen ihn aus als den König Israels. Sie verehren ihn als den König Israels. Viele Menschen haben aus Furcht zurückgehalten, dass sie mit Jesus leben wollten, haben wir noch in Kapitel 7 gelesen. Aber nun bricht es aus den Menschen raus und sie sagen, hey, das ist unser König. Die Dattelzweige drücken Hoffnung und Freude aus im Zusammenhang mit dem messianischen Befreier, also dem versprochenen Retter. Die Menschen haben auch teilweise Kleider auf den Boden gelegt, dass er mit seinem Esel darüber reiten könnte. Also Ausdruck ihrer Demut gegenüber dem König, ihrer Untertanenschaft. Sie wollten den König gebührend empfangen. Und das Ganze steht hinter einer Spannung, die wir uns ein bisschen vorstellen müssen, wenn wirklich so viele Menschen in dieser Stadt da waren, die begeistert waren, die jetzt in, ich sag mal, Messias-Stimmung sind, wo einer da ist aus der Linie Davids, der da ist, der die Zeichen des Messias, des versprochenen Retters tut. Wir haben eine Prophezeiung im Buch Daniel, die andeutet, dass die Jahre bald zu Ende sind, wo ein Gesalbter ausgerottet werden wird, wo er sterben wird. Und all das ist aktuell unter römischer Besatzungsmacht. Und wenn da natürlich Tumult entsteht und Schwierigkeiten entstehen, das haben die gar nicht so gerne gesehen. Also eine wirkliche Spannung, die auch in der Luft liegt. Aber das Volk erkennt Jesus als ihren König. Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, du König Israels. Sie singen Lobpreis aus dem Psalm 113 bis 118 und sie bestätigen ihn, du bist der Messias. In der Parallele in Matthäus 21 hatten wir gehört, wird er ausgerufen als Sohn Davids. Und das zeigt seine ewige Königslinie auf. David wurde gesagt, auf deinem Thron wird einer sitzen, der ewig herrschen wird. Das war nicht sein Sohn Salomo, der ist auch gestorben, sondern die Linie geht weiter bis auf Jesus Christus. Er ist es, der König der Juden. Aber er ist nicht nur das, die Bibel macht so viel mehr deutlich. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König der ganzen Erde und des Himmels, über die er Macht hat. Matthäus 28. Er ist der König der Herrlichkeit und der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist Jesus Christus. Und er hat seinen rechtmäßigen Platz eingenommen als König, als Herrscher, als sitzend zu Rechten Gottes. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und darum möchte ich uns, da wir diesen König gerade so ein bisschen versuchen, vor uns zu haben, anzuschauen, dazu aufrufen, verehre ihn. Wir singen manchmal dieses Lied, alle Ehre, König Jesus. Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. Wir erheben deinen Namen, der allein wahre König bist du. Sehr poetisch ausgedrückt, dass wir unsere Herzen ihm hingeben, opfern, ihm zur Verfügung stellen. Mit unserem Leben, mit allem in unserem Leben, ihm die Ehre zu bringen. Und du fragst vielleicht, ja, wie mache ich das? Ich stelle mal die Gegenfrage. Wenn wir in Deutschland einen König hätten, wie würdest du ihm denn Ehre erweisen? Wenn wir einen guten und gerechten König hätten. Wir würden uns unter seiner Herrschaft beugen, ihm bis zu einem gewissen Grad als Christen gehorchen, ihm dienen, ihn vielleicht sogar lieben und ihm vertrauen, wenn es ein guter König ist. Und das sind all die Aspekte, die uns die Schrift auch sagt, dass wir uns ihm untertan machen, unserem Herrn und König, Jesus Christus. Wir haben das in Deutschland hier nicht, aber wir kennen das vielleicht aus Filmen und wir kennen es aus der Schrift an vielen Aspekten. Was es ausdrückt, wenn er der Obere ist und wir seine Untertanen. Gehorsam, Dienst, Liebe und Vertrauen. Bist du bereit, dem König aller Könige das zu geben, zu zeigen in deinem Leben? In allen Lebensbereichen, in allen Lebensbereichen, in Gemeinde, in Familie, auf der Arbeit, in deinem Umfeld, in der Gesellschaft, gegenüber dem Staat auch. Auch da haben wir eine Verpflichtung, dass wir über all diese Dinge Bescheid wissen. Das heißt, seine Weisung, sein Wort kennen, wie wir uns entsprechend zu verhalten haben und wie Gott sich das vorstellt. Auch gegenüber dem modernen Denken. Dass wir ehrlich sind auf der Arbeit und sie gewissenhaft ausführen. Dass wir das traditionelle Familienbild hochhalten. Dass wir uns grundsätzlich dem Staat unterordnen, weil es Gottes Ordnung ist. Und so weiter. All das finden wir hier in seinem Wort, in der Schrift, in der Königsschrift, wenn man so möchte. Sein Gesetz. Christus zu verehren ist mehr als einfach nur ein paar Lieder zu singen. Und das ist auch, ihn zu erheben, wenn es nicht bloß mit dem Mund ist. Unser ganzes Leben steht unter dem Herrn und dem König Jesus Christus. Wenn wir gesagt haben, ja, ich möchte mit dir leben, du bist Christ und dann bist du Christ in allen Bereichen. Dann kannst du nicht sagen, ich bin Christ am Sonntag in der Gemeinde, aber am Montag bis Freitag bin ich es nicht. Wir reden hier von der Unteilbarkeit der christlichen Existenz. Bist du Christ, bist du es überall. Und dann gilt seine Ehre in allen Bereichen. Überall möchte er, dass wir unserem Leib hingeben als lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Nicht sonntags morgens um 10.15 Uhr. Das auch. Am staatlichen König, wenn er gut und gerecht ist, wollen wir uns unterordnen. Doch wie viel mehr Jesus. Jesus. Es gibt einen amerikanischen, es gab einen amerikanischen Pastor, der hat einen richtig coolen Namen, finde ich. Das ist Dr. Lockridge. Aber seine Vornamen sind richtig cool. Und zwar Schadrach Meshach. Das sind zwei der drei Gefährten von Daniel. Schadrach, Meschach und Abednego. Und er hat diese beiden Namen. Und er hat eine, vielleicht sogar mehrere Predigten gehalten über That's My King. Vielleicht kennt der ein oder andere Videos auch von YouTube dazu, die sehr kraftvoll sind, wo er einfach von der Schrift her aufgezeigt hat, was dieser König, was unser Jesus Christus ist. Und ich habe einige Aspekte rausgesucht. Jesus Christus ist stark, er ist ewig mächtig. Er ist Gottes Sohn und Retter der Sünder. Er ist herausragend als das Zentrum der Geschichte. Er ist die grundlegende Lehre der wahren Theologie. Das heißt, er hat uns Gott bekannt gemacht. Darum verstehen wir Theo, Gott. Er gibt den Schwachen Kraft und hat Mitgefühl und rettet die Menschen. Er heilt die Kranken, er vergibt den Sündern, er befreit die Gefangenen. Und er verteidigt die Schwachen. Und noch so viel mehr. Ich werde gleich noch einige Dinge mehr, einige Aspekte mehr nennen. Was unser Jesus Christus, der König ist, das ist unser Herr Jesus Christus. Dienst du diesem König mit deinem Leben? Dienst du mit deinen Gaben, die du hast? Hey, und wenn du gläubig bist, wenn du an Christus glaubst, hast du Gaben. Bringst du sie ein, damit Gott in allem verherrlicht werde durch Jesus Christus, unserem Herrn, der die Macht hat von Ewigkeit zu Ewigkeit? Liebst du deinen König Jesus? Und Jesus sagt selber, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wer mein Wort hält, der ist es, der mich liebt. Finden wir in Johannes 14, kommen wir noch zu. Also Ausdruck unserer Liebe ist praktisch gelebter Gehorsam ihm gegenüber, in allen Lebensbereichen. Und dazu müssen wir kennen, was die Charta des Königs uns sagt, wie er sich das vorstellt in all den Bereichen, wo wir unterwegs sind, wie wir unsere Füße bewegen sollen, also sprich auf den Wegen Gottes. Und wenn wir gehorsam sind, dann werden unsere Lippen auch die Wahrheit sprechen wollen, das Evangelium verkündigen wollen. Dann wird unsere Zunge Gnade verkündigen. Dann werden unsere Hände die aufheben, die gefallen sind. Unsere Arme werden die Einsamen und die Ungeliebten umarmen. Unsere Ohren werden die Schreien der in Not geratenen hören und unsere Augen werden demütig und geduldig auf Gott schauen und warten. Wir stellen uns ganz dem Herrn zur Verfügung und geben ihm so die Ehre. Ich habe einige Aspekte genannt und wenn du einfach in dein Leben reinschaust, du weißt am besten, wo es hapert. Du weißt am besten, wo König Kriegler noch steht und wo König Conny steht und wo König Jan steht und du bist selber dein eigener König in deinen Lebensbereichen. Du weißt es am besten, wo du stehst. Alle Ehre, König Jesus. Für den König, für den Herrn, für ihn geben wir uns hin. Seine Ehre, unser Ziel, nichts bedeutet uns jemals so viel. Und so wurde König Jesus bekannt gemacht, als der König Israels im damaligen Kontext. Und für dich vielleicht heute zum ersten Mal oder wieder neu das Bewusstsein, er ist König. Das heißt, ich bin sein Untertan, sein Diener, sein, die Bibel sagt es auch sehr deutlich, Sklaven. Und das war der erste Aspekt über den König aller Könige, damit du ihm dein Leben unterstellst. Und nicht so weiterlebst wie vorher, in dem oder dem Bereich. Und damit ganz eng verknüpft, und das hatte ich schon gezeigt, ist das hier. Wir brauchen das, wir brauchen die Bibel, wir müssen sein Wort kennen, um ihm zu vertrauen. Und zwar die Bestätigung des Königs, dass wir seinem Wort vertrauen. Wir schauen nochmal rein in den Bibeltext, in die Verse 14 bis 16. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Erstmal so nicht ungewöhnlich, aber jetzt steht hier, wie geschrieben steht. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, Jerusalem. Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschehen war und sie ihm dies getan hatten. Also Jesus findet diesen jungen Esel, das heißt das Fohlen einer Eselin, es war noch unberitten, sagt uns Lukas 19. Er setzt sich drauf, nachdem seine Jünger die Kleider darauf aufgebreitet haben, ihre eigenen Kleider. Und er reitet wie ein König erhöht durch die Straßen. Aber nicht wie weltliche Könige auf hohen, stolzen Rössern, sondern demütig auf einem Esel. Es ist grundsätzlich nichts Besonderes. Auch Salomo zum Beispiel, lesen in 1. Könige 1, ist auf einem Maulesel geritten, als er gekrönt wurde. Aber die Jünger, die haben das hier noch nicht verstanden, warum das alles so ist. Ja, sie haben zu der Zeit nicht verstanden, dass dahinter eine uralte Prophezeiung steckt, die auf den König hinweist und die sich vor ihren Augen erfüllt hat, dass Jesus auf einem Esel nach Jerusalem reitet. Warum haben die Jünger das nicht verstanden? Nun, sie hatten die ganze Perspektive von Kreuzigung und Auferstehung nicht. Und wir haben gelesen, wann erinnern sie sich? Was sagt der Text? Da Jesus verherrlicht war. Das heißt, nach Tod und Auferstehung und Himmelfahrt, danach haben sie es verstanden. Und da haben sie einen gravierenden Unterschied, und zwar, sie haben den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist ist derjenige, hat Jesus ihnen auch in Johannes 14 bis 16 gesagt, der euch an die ganze Wahrheit erinnern wird, oder an alles erinnern wird, was ich gesagt habe, und der euch in die ganze Wahrheit hineinleiten wird. Also sie haben sich daran erinnert, was an diesem Tag, Palmsonntag, passiert ist, und sie haben das Verständnis von Gott bekommen, das Alte Testament, in dem Fall Sacharja 9, Vers 9, richtig zu verstehen. Durch den Geist. Und das zitiert Johannes hier. Und deswegen kann er sagen, hey, Sacharja 9, Vers 9, könnt ihr schon mal aufschlagen im Alten Testament. Sacharja 9, Vers 9, das vorletzte Buch im Alten Testament, ist ein Hinweis auf den Messias, auf den kommenden König Israels. Sacharja 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen, einer Eselin. Schon sehr genau beschrieben, was da passiert ist und was sich umgesetzt hat. Und wir befinden uns hier 550 Jahre zuvor. 550 Jahre zuvor. Zur Zeit Sacharjas war das Volk Israel gerade zurückgekehrt aus dem Exil in Babylon, und sie sollten den Tempel, oder waren gerade dabei, den Tempel wieder aufzubauen, hatten gerade eine Pause gemacht, weil, naja, gab ein bisschen Stress mit den Feinden und so weiter. Und Sacharja sollte sie ermutigen durch sein Buch und durch seine Verkündigungen und das, was er vom Herrn gesehen hat in Visionen, und dem Volk Hoffnung zu geben. Und das ist ein Teil dieser Hoffnung. Jerusalem, und das ist das Erstaunliche, lag zu der Zeit in Trümmern. Erst Nehemia, 70, 80 Jahre später, hat Jerusalem wieder aufgebaut. Sie haben gerade mal den Tempel wieder aufgebaut, als wichtigstes Objekt ihrer Anbetung. Und das lag in Trümmern. Keiner hätte gesehen, dass eines Tages Jerusalem wieder aufgebaut ist und der Messias, der König, dort auf einem Esel einreiten würde. Das gibt uns Vertrauen in die Schrift, die so deutlich das gemacht hat. Wider aller Umstände. Trotz aller Trümmer und trotzdem, dass Könige im Normalfall auf Pferden geritten sind und nicht auf Eseln. Aber Gott hat das durch Sacharja angekündigt, dass unser Herr auf einen Esel eingeritten ist. Und nur Gott kann solche Vorhersagen machen, so detailliert und genau. Und das ist nur eine von vielen, vielen Tausend, von vielen Hunderten, die auf jeden Fall schon eingetroffen sind, schon allein in Bezug auf Jesus Christus. Darum vertraue seinem Wort. Das ist der ganze Aspekt hier, den ich uns mitgeben möchte. Vertraue seinem Wort, vertraue der Bibel. Sie ist glaubwürdig und wahr, sie ist von Gott. Ja, sie muss von ihm sein. Wer sonst könnte sowas so genau schreiben? Und viele, viele andere Prophezeiungen. Vertraue seinem Wort. Allein die Bibel reicht aus. Sie bestätigt, dass Jesus Christus der König ist. Sie erklärt auch, dass er der Retter ist, der uns von unserer Sündenschuld befreit. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das Wort Gottes beinhaltet alles, was wir für unsere Rettung unserer Seele brauchen, aber noch viel mehr. Sie beinhaltet alles, was wir dann im Leben als Christen brauchen. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, Überführung, zur Rechtweisung und Unterweisung. Damit der Mensch, der Gott gehört, richtig sei, zu jedem guten Werk vollkommen ausgerüstet. Wir haben alles hier drin, was wir zum Leben und zum Verstehen, wie wir vor Gott leben müssen, die Charta des Königs, brauchen. Und die Bibel irrt sich nicht. Warum nicht? Weil sie Gottes Wort ist. Und Gott ist wahrhaftig. Über den Zirkelschluss, den man daraus ziehen kann, können wir später reden, weil die Bibel sagt uns, dass Gott nämlich wahrhaftig ist. Das ist ein anderes Thema. Psalm 119, Vers 160 sagt zum Beispiel, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Wir Menschen, wir sind darauf angewiesen, gerade in unserer heutigen individualistischen, subjektiven Kultur, dass wir verbindliche und objektive Wahrheit haben. Diese Wahrheit existiert schon so lange vor unserer Zeit. Wir haben sie in den Händen. Vertraue seinem Wort, vertraue der Bibel. Dass wir Gott besser kennenlernen, ihn erkennen als den, der er ist. Ist der König aller Könige, der Herr aller Herren und vieles, vieles mehr. Deswegen ist mein Aufruf, gebrauche das, sinne darüber nach, lies deine Bibel, wenn du wachsen willst, wenn du im Glauben weiterkommen willst, lies deine Bibel. Ich weiß nicht, wer das versucht, jeden Tag zu tun, auch wenn es nur ein bisschen ist, wer darüber nachsinnt, was er liest, vielleicht bist du auch gerade nicht so dabei. I don't know. Ab heute geht es vielleicht wieder los. Mich erstaunt sowas zu sehen, dass Gott sowas voraussagen kann. Und das schafft für mich Vertrauen in sein Wort. Dass er das kann. Dass die Bibel wahrhaftig ist und wir nicht nur irgendeine Prophezeiung haben, sondern sogar die Erfüllung niedergeschrieben bekommen haben. Lies deine Bibel, wenn du wachsen willst. Und ich möchte diesen zweiten Punkt abschließen mit einer feierlichen Hymne. Mit einer Liebeserklärung zur Bibel, die der mittlerweile heimgegangene Pastor John MacArthur am Anfang seiner Studienbibel reingeschrieben hat. Er sagt, dieses Buch enthält Gedanken Gottes über den Zustand des Menschen, den Weg der Errettung, das Schicksal der Sünder und die Glückseligkeit der Gläubigen. Die Lehre der Bibel ist heilig, ihre Vorschriften verbindlich, ihre Geschichten wahr und ihre Ratschlüsse unwandelbar. Lies die Bibel, um weise zu werden, glaube sie, um gerettet zu werden und praktiziere sie, um heilig zu werden. Sie enthält Licht, um dich zu leiten, Speise, um dich zu stärken, Trost, um dich zu erfreuen. Sie ist wie die Landkarte des Reisenden, wie der Wanderstab des Pilgers, wie der Kompass des Seefahrers und das Schwert des Soldaten. Sie ist die Charta des Christen. Hier wird der Himmel geöffnet und die Tore der Hölle gezeigt. Christus ist ihr großes Thema, unser Wohl ist ihre Wirkung und die Ehre Gottes ist ihr Ziel. Sie sollte unser Gedächtnis füllen, unsere Herzen regieren und unsere Füße lenken. Darum lies sie bedächtig, häufig und unter Gebet. Sie ist eine wahre Goldmine an Reichtum, an Gesundheit für die Seele und ein Strom wahrer Freude. Ja, sie bringt auch höchste Verantwortung mit sich. Aber sie wird auch die schwersten Mühen belohnen und auch alle verdammen, die leichtfertig mit ihr umgehen. Das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes, was wir in den Händen halten dürfen. Und von der Bibel her haben wir gesehen, der König wird bestätigt. Es ist derjenige, der unser König der Könige ist, Jesus Christus. Es wurde angekündigt, weit voraus. Und das gibt uns Vertrauen, ein Stück weit mehr hoffentlich in die Schrift. Darum denk dran, drei Aspekte über den König aller Könige, damit dein Leben ihm unterstellt wird. Und dazu gehört, dass wir ihn verehren und dazu gehört, dass wir sein Wort kennen, seine Ausrichtung, seinen Maßstab, das, was er uns mitgibt. Und dazu gehört auch, dass wir uns ihm ganz hingeben. Er ist es wert. Und darum ist mein dritter Aufruf, folge dem König. Und wir sehen nochmal, wenn wir zurückgehen in den Bibeltext, die Beglaubigung des Königs eben durch dieses Zeichen. Lass uns nochmal lesen, Verse 17 und 18. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch das Volk entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Beglaubigt durch dieses Zeichen, durch dieses Wunder, ist Jesus Christus hier als König ausgerufen worden. Nicht nur als König, sondern eben auch als Christus, als der versprochene Retter. Hier mal eine Animation aus einem Kinderlied. Lazarus war 4 Tage schon im Grab. Verwesung hatte schon eingesetzt und Christus hat die Atome wieder zusammengefügt. Er hat neues Leben geschaffen und damit bewiesen, dass er König, Retter und auch Gott ist. Und als Jesus dieses Wunder getan hatte, war schon viel Volk bei ihm. Die haben das mitbekommen und sie bezeugen nun, sie rühmen nun, das hat Jesus Christus getan. Und dieser Ruhm, der gelangt zu allen Menschen irgendwie und in Jerusalem haben die es auch mitgekriegt. Und sie empfangen Jesus als den König. Und hier wird gesagt, sie sind deswegen da. Das war der Grund, warum sie Jesus sehen wollten. Weil er dieses Zeichen getan hat. Sie haben Hoffnung in den von Gott versprochenen Messias. Und wie ich letzte Woche schon sagte, und Benedikt Peters sagt das zu diesem Abschnitt, Jesus war tatsächlich ihr König, der zu ihnen gekommen war, aber nicht der König, den sie sich gewünscht hatten. Er kam demütig, nicht prächtig, in Niedrigkeit, nicht in Hoheit. Darum fiel es den Obersten leicht, das Volk zu überreden, die Kreuzigung des Königs nur ein paar Tage später zu fordern. Wir sehen hier und in den folgenden Kapiteln, irgendwie ist dieser Jubel, diese Begeisterung nicht von langer Dauer. Wir können, wie gesagt, nicht ins Herz sehen, aber es scheint bei vielen nur eine kurze Euphorie gewesen zu sein. Ein Wunderglaube. Nicht dieser wahre, rettende, hingegebene Glaube an die Person Jesus Christus. Der Glaube, der durch das Wort entsteht und wenn Jesus sagt, hey, es ist derjenige, der mir wirklich nachfolgt, der wirklich mein Jünger ist, der wirklich zu mir gehört, der sich an mein Wort hält. Und dadurch entsteht weiterhin Glaube, Römer 10, Vers 17. Aber die Masse war zu diesem Zeitpunkt erstmal bewegt. Und auch die Pharisäer in Vers 19, sie sehen das. Und sie sprechen zueinander, hey, ihr seht, ihr könnt gar nichts tun. Das ist wie ein Selbstläufer da. Die ganze Welt, in übertriebener Art und Weise, so viele Leute sind ihm nachgelaufen. Sie sehen diese Zeremonie, sie sehen den triumphalen Einzug und wissen gerade nichts zu tun. Ihre Zeit ist noch nicht da. Der Jubel des Volkes, er wird vergehen. Wenn wir davon sprechen dürfen, keine echte Bekehrung bei wahrscheinlich den meisten. Eine kurzfristige Begeisterung für den Messias, der aber nicht ihrer Ansicht nach entspricht. Ein König, der für ihre Sünden sterben wird, der sie von ihren Sünden rettet, ja, das ist Jesus Christus. Und das habe ich versucht deutlich zu machen, dass er der König ist, aber er ist ein anderer König, wie die Bibel uns berichtet. Er ist nicht der König, der jetzt kommt und die ganzen Römer platt macht. Das war von vielen die Erwartung. Sondern er ist der König, der unseren Schuldenberg platt macht. Nicht nur plattwalzt, sondern völlig vernichtet. Die alles entscheidende Frage heute ist Jesus dein König? Und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, nein, so grundsätzlich nicht, ich habe keine persönliche Beziehung zu diesem Jesus, dann ist die nächste Frage, wie wird er denn dein König? Und die Bibel sagt da ganz deutlich, glaube und folge Jesus nach. Glaube an Jesus Christus. Und Glaube und Nachfolge, und das macht das Johannesevangelium so schön deutlich, sind zwei verschiedene Seiten aber derselben Münze. Das eine spielt mit dem anderen zusammen. Rettung und Nachfolge, es gehört zusammen. Glauben. Glauben an Jesus Christus, ihm zu vertrauen, dass er wirklich gestorben ist am Kreuz und 3 Tage später wieder auferstanden ist. Warum? Weil er dein Problem der Sünde, deiner Schuld vor Gott gesehen hat, was wir nie wegkriegen können. Für diese Sündenschuld haben wir so einen langen Kassenzettel, den können wir alles gar nicht bezahlen. Wir haben keine Kreditkarte und keine Kreditkarte der Welt würde ausreichen, um das irgendwie zu begleichen, außer durch unseren eigenen Tod. Und damit wären wir getrennt von Gott. Und deswegen ist mein Aufruf, glaube an Jesus Christus und kehre um, weil er hat dafür bezahlt. Er hat die lange Rechnung bezahlt mit seinem eigenen Leben. Glaube an ihn und tu es ganz, folge ihm ganz. Ja, ich habe diesen Spruch nochmal hier hingeschrieben, du kannst nicht halb aufs Ganze gehen. entweder ganz Jesus oder gar nicht. Du kannst nicht sagen, ja, so ein bisschen kann ich an Jesus glauben und den Rest mache ich schon irgendwie. Ganz oder gar nicht. Sünde ist nicht einfach nur ein Spielwort, nicht eine Mogelpackung, nicht Süßigkeiten in der Fastenzeit. Sünde ist was Ernstes, was uns von Gott trennt und die muss beseitigt werden. Und das hat Jesus getan, dass der Weg für dich in den Himmel frei ist. Er rettet von Sünde und von der Hölle. Glaube also an Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist, der 3 Tage später wieder auferstanden ist, der deine Sünden vergibt und dich reinigt davon, der dich frei macht davon, der dir den Weg in den Himmel zeigt. Und ich finde das so cool, diese ganze Rechnung, Jesus paid it all. Er hat alles bezahlt, unsere Sünde, unsere Scham, unseren Stolz, all das, was wir immer noch, leider auch als Christen, immer wieder zum Vorschein bringen. Aber wir dürfen aus dieser Vergebung leben, ein für alle Mal und auch immer wieder zu ihm kommen und das Verunreinigte wieder rein werden lassen. Lass dich versöhnen mit Gott heute. Kehre um von deinem alten Leben, wo du dein eigener König bist. Mach Jesus ganz zu deinem König. Und wenn du jetzt hier sitzt und du bist schon gerettet, du lebst schon mit Jesus und hast grundsätzlich gesagt, Jesus, ja, du bist mein König. Was sind deine blinden Flecken, wo du selber sagst, da bin ich lieber König, da möchte ich bestimmen. Da habe ich meine eigene Charta mir aufgeschrieben, so soll mein Leben funktionieren. In welchen Bereichen bist du dein eigener König? Ich möchte dich aufrufen, stelle ihm alles, folge ihm ganz. Auch diese dunklen Flecken, die vielleicht auch immer wieder aufkommen. Vertraue ihm ganz und folge ihm ganz nach. Gib alles hin, was du hingeben kannst. Und das ist letztlich dein Leben. Es geht um unser Leben. Es geht darum, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld zu opfern für Jesus Christus, den König aller Könige. Dass wir seinen Auftrag annehmen, in seiner Berufung leben, das umzusetzen, was er möchte von uns. Er wurde beglaubigt durch die Wunder. Wir haben das gesehen. Es ist eine Bestätigung auch für uns, wenn wir das lesen. Ja, er hat das getan. Er muss derjenige sein. Ich hoffe nicht, dass wir einen euphorischen Glauben haben, der mal nur kurze Dauer ist. Auch das kennt die Bibel. Sondern, dass unser Glaube gegründet ist in der Schrift. Römer 10, Vers 17. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt ist das, was Gottes Wort ist. Es wird Gottes Wort gepredigt. Daraus kommt unser Glaube. Rufe dich auf, setze die Befehle des Königs um. Beginne morgen schon damit. Mit einem Gebet, mit einem Gespräch mit dem König. Bitte ihm darum, dass er die Augen öffnet für die Wunder seines Wortes. Ob du es morgens machst oder abends machst. Ob du dir bewusst Zeit nimmst in der Mittagspause, in der Frühstückspause, wo du dich hinsetzt und Zeit mit Jesus hast. Ich weiß es nicht mehr. Bitte ihm, dass er deinen Mund aufmacht gegenüber den Menschen, dass wir ihn als König verkündigen können. Das klingt seltsam. Wir müssen auch diese Worte nicht gebrauchen, aber er ist, der er ist. Wer ist dieser König? Und ich möchte nochmal Schadrach, Meschach, Lockridge, ich finde diesen Namen immer noch sehr cool, nochmal ein wenig zitieren, der nochmal weitere Aspekte aus der Schrift gesammelt hat, wer dieser Jesus ist. Der König aller Könige. Er ist die Quelle wahrer Weisheit. Haben wir im Buch der Sprüche auch öfters gesehen durch Jan. Er ist die Pforte zur Erlösung und das Tor zur Herrlichkeit. Er ist der Pfad des Friedens und der Weg der Gerechtigkeit. Seine Güte ist grenzenlos, seine Gnade ist ewig und seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug, seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Das ist unser König. Der Himmel der Himmel kann ihn nicht fassen, geschweige denn, dass ein Mensch ihn erklären könnte. Du kannst ihn nicht aus deinem Kopf bekommen. Du kannst ihn nicht überleben und du kannst ihn noch viel weniger, kannst du ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie merkten, sie konnten ihn auch nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Die Zeugenaussagen konnten nicht übereinstimmen. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod selbst konnte nicht mit ihm fertig werden. Das Grab konnte ihn nicht festhalten. Das ist der König aller Könige. Er war es immer und er wird es immer sein. Er hatte keinen Vorgänger und wird keinen Nachfolger haben. Es gab niemanden vor ihm und es wird niemanden nach ihm geben. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist unser König. Und mein Aufruf ist, bei dieser Größe und Erhabenheit und Herrlichkeit, die wir dort sehen, folge ihm konsequent nach. Wandle in seinen Fußstapfen. Entdecke seine Eigenschaften, sein Wesen immer wieder neu und mache dir bewusst, wer er ist. Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Lass sein Zepter dein Leben regieren. Alle Bereiche. Folge ihm ganz nach. Und das ist mein Wunsch für heute, dass wir das ein Stück weit mehr erkennen und ergriffen sind, wer Jesus ist. Und die Frage steht heute da, ist Jesus auch dein König? Wir haben gesehen, wie er bekannt gemacht wurde, wie er verehrt wurde. Wir haben gesehen, wie er bestätigt wurde und wie auch wir Vertrauen haben dürfen in sein Wort und wie er beglaubigt wurde. Und der ganze Aufruf ist, folge ihm alleine nach. Drei Aspekte über den König Jesus, den König aller Könige, damit du ihm dein Leben unterstellst. Ist Jesus auch dein König? Es ging heute darum, euch den unumstrittenen König zu präsentieren, den König aller Könige. Wir sind hier zusammengekommen, um ihn zum ersten Mal in unserem Leben oder auch vielleicht ganz bewusst neu an Betung und Huldigung zu bringen. Wir wollen ihm dienen und uns unter seiner souveränen Herrschaft beugen. Seid ihr willig, das zu tun? Oder anders gefragt, ist Jesus auch dein König?